berühmte Autor C.S. Lewis war mal zu Besuch in einer Gemeinde eines Kollegen und Prediger, Freundes, eines Pastoren. Und er wollte da einfach der Predigt zuhören. Er hörte der Predigt zu, die Predigt war sehr gut. C.S. Lewis war soweit zufrieden mit dem, was er hörte von seinem Kollegen. Aber am Schluss, ganz am Ende, kam der Aufruf des Predigers zum Glauben an Jesus Christus. Und er sagte, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du nicht dein Vertrauen auf ihn setzt und du nicht an ihn glauben willst, dann wird das schwerwiegende, eskatologische Auswirkungen haben auf dich. Nun, die Predigt war zu Ende und C.S. Lewis hatte die Gelegenheit, mit seinem Predigerkollegen zu sprechen am Ende der Predigt. Und er stellte ihm die Frage, meintest du in deiner Predigt, wenn du sagtest, schwerwiegende eschatologische Auswirkungen, die Menschen in die Hölle fahren werden? Ja, das meinte ich. Und dann darauf sagte C.S. Lewis nur, dann sag es bitte auch so, okay? Und wir kennen vielleicht diese Erfahrung auch aus unserem eigenen Leben, dass es uns manchmal schwerfällt, direkt und klar zu sein, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, wenn wir in unserer persönlichen Evangelisation im Gespräch mit jemandem sind. Wir haben Angst davor, wie die Leute reagieren können. Sie könnten uns plötzlich nicht mehr so cool finden wie vorher. Sie könnten denken, oh, was ist denn das für ein extremer, intoleranter Fanatiker, der glaubt, dass alle Menschen zur Hölle fahren, die nicht an Jesus Christus glauben. Wir müssen das doch etwas verpacken, irgendwie so ein bisschen angenehm machen für die Ohren der Zuhörer. Wir können doch nicht einfach nur gleich alle Wahrheiten ihnen so um die Ohren schlagen. Vielleicht betonen wir erstmal nur immer die Liebe Gottes. Wir sprechen mal sehr viel von der Liebe und dann gehen wir ganz kurz auf die Hölle ein und dann reden wir wieder von der Liebe Gottes. Ja, und versuchen das irgendwie so ganz angenehm, weil die heutigen Leute, die vertragen das ja nicht mehr, wenn wir so viel von diesen ekligen Sachen sprechen, von Sünde und Hölle und Tod. Und deshalb, wir müssen das ganz sanft machen für die heutige Gesellschaft. Wir sind ja so harmoniesüchtig heute und so tolerant. Wir müssen ja auch jeden wirklich lieben. Und lieben heißt, dass wir alles akzeptieren und alles befürworten, was diese Menschen machen. Nun, ein Gespräch kann dann vielleicht so ablaufen. Nun, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann wird das schlimme Auswirkungen haben. Und fragt der Ungläubige, ja, okay, ja, was denn für Auswirkungen? Na, schlimme Auswirkungen halt eben, ja? Ja, aber was denn zum Beispiel? Naja, ich meine, vielleicht schlimme Familienverhältnisse, das habe ich bereits. Naja, vielleicht kein Geld, habe ich auch nicht. Naja, gut, dann vielleicht kein Sinn im Leben. Oh, mein Sinn im Leben ist doch einfach am Wochenende Party zu machen und ist doch ganz schön. Also mein Leben gefällt mir, so wie es ist. Und ist das alles? Naja, so geht's weiter. Wir schrecken so ein bisschen davor zurück, wirklich auf den Punkt zu kommen. Es geht überhaupt nicht darum, dass du ein besseres Leben hast. Es geht überhaupt nicht darum, dass es dir besser geht, dass du gesund wirst, dass du viel Geld hast. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und so schrecken wir vielleicht manchmal ein bisschen zurück, klar zu sein, deutlich zu sein. Wir denken, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch diese Person nicht einfach die Wahrheit um die Ohren schlagen und ganz direkt die Wahrheit an den Kopf schmeißen. Der Punkt ist, die Bibel sagt, doch, du kannst. Du kannst. Du sollst sogar. Oft tun wir das nicht, weil wir fürchten, unser Gesicht zu verlieren. Unseren Status, unsere Arbeit vielleicht. Was auch immer. Wir sind viel zu sehr von unserer toleranten Kultur beeinflusst, auch in diesem Bereich. Und wir haben gesehen und wir sehen das immer wieder, dass die Korinther offenbar ein ähnliches Problem hatten. Die Korinther, die Christlichen, die Christen in Korinth, in ihren Augen war die Verkündigung des Paulus einfach zu simpel. Sie dachten, wie die Philosophen ihrer Zeit damals, alles muss halt irgendwie verpackt, verschönert, ausgeschmückt werden, vor allem mit viel geschickter Redeweisheit. Und dann kann es auch richtig gut verkauft werden. Egal, was der Inhalt dieser Philosophie ist, es muss einfach vor allem gut aussehen und gut klingen, wie es an den Mann gebracht wird. Sie waren eine Gemeinde, die sich vom Zeitgeist einer pluralistischen, selbstverherrlichenden und erfolgsorientierten Gesellschaft anstecken ließ. Es kam natürlich, wie es kommen sollte. Jeder gesellte sich zu seinem Lieblingsphilosophen. Sie brachten dieses Denken in das Christentum hinein und der eine gesellte sich dann zu Paulus und der andere zu Apollos und so kam es zu Spaltungen und Streitereien in der Gemeinde. Es gab Parteiungen und Streitereien. Und jeder bildete sich etwas ein auf seine Erkenntnis, die er hatte. Aber eigentlich sollte sie das Verständnis des Evangeliums demütigen. Paulus bringt das zum Ausdruck im 1. Korinther Kapitel 1 in den Versen 10 bis 17, sagt er, eigentlich sollte euch das vereinen. Ihr solltet demütig sein, ihr solltet einander lieben. Ihr solltet in dieser einen Überzeugung zusammengeschweißt werden. Paulus bringt hier seine Enttäuschung zum Ausdruck, dass er von den Leuten der Chloe diese Nachricht bekommt. Es hat sich offenbar rumgesprochen. Wir haben das gehört, die Gemeinde hatte einen schlechten Ruf, es gab Klicken, man hatte fast den Eindruck, sie glauben etwas Falsches, eben, dass Christus zerteilt ist irgendwie in irgendeiner Form. Und Paulus macht das hier auf sarkastische Art und Weise deutlich. Sie bildeten sich etwas darauf ein, von wem sie getauft worden waren. Und Paulus sagt, zum Glück habe ich nicht noch mehr von euch getauft. Paulus bringt das hier zum Ausdruck. Sie hatten den Fokus auf das Evangelium verloren, den Fokus auf die Botschaft vom Kreuz, die simple, die einfache, die klare Botschaft vom Kreuz. Und da will sie der Apostel nun wieder hin zurückbringen. Die ganzen Streitereien, die ganzen Parteiungen, das ganze Eingebildetsein über Redegewandtheit und Philosophie machte angesichts der Einfachheit des Evangeliums überhaupt keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Im Gegenteil, es schadet der Schlichtheit des Evangeliums. Wir haben sogar gesehen, es nimmt dem Evangelium die Kraft, wenn wir es versuchen zu verbessern mit unseren eigenen menschlichen Ideen. Paulus macht hier drei Dinge klar in diesem Abschnitt in Kapitel 1, Vers 18 bis 31. Wir haben das letztes Mal angefangen, oder soll ich sagen, letztes Jahr haben wir damit angefangen. Warum diese Streitereien der Korinther keinen Sinn machen? Drei Torheiten, die uns sozusagen vereinen. Drei Torheiten. Die erste Torheit haben wir schon angeschaut, das war die Torheit der Botschaft, also der Inhalt selber in den Versen 18 und 19. Und heute kommen wir zu der Torheit der Methode, ja, wie das überhaupt rübergebracht wird, wie das präsentiert wird. Und schließlich werden wir uns nächstes Mal auch noch die Torheit der Botschafter angucken. Das sind drei Dinge, der Inhalt der Botschaft, die Methode und auch die Art der Leute, die Gott sich ausgewählt hat. All diese drei Dinge werden als Torheit wahrgenommen in der Welt. Und deshalb sollten wir uns auch nichts auf uns selbst einbilden. Sie bewahren uns davor, höher von uns zu denken, als es zu denken gebührt. Sie bewahren uns davor, uns vor der Welt irgendwie gut darstellen zu wollen, uns ihren Philosophien und Verkaufsstrategien anpassen zu wollen. Es bewahrt uns auch vor Selbstsucht und Stolz, wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass uns alles geschenkt wurde, dass wir reich Beschenkte sind mit unserer Erkenntnis. Es bewahrt uns auch, alles aus eigener Kraft tun zu wollen, stattdessen alleine auf Gottes Kraft zu vertrauen. Aber viel mehr noch, und das ist immer noch der Punkt, den wir alle im Hinterkopf haben sollten, hier in diesem längeren Abschnitt, in Vers 18 bis 31, ist, das Ziel hier ist die Einheit der Gemeinde. Paulus will diese streitenden Korinther wieder zurück in diese Einheit bringen, die sie nur unter dem wahren Evangelium haben können. Nur wenn sie verstehen, und zwar nicht nur das Evangelium intellektuell verstehen, sondern die Implikationen, die Auswirkung auf dein Leben. Wenn du verstehst, dass du aus Gnade erretteter Sünder bist, dass du nichts zu deiner eigenen Rettung beigetragen hast, dass du auch nichts zu der Bewahrung beitragen wirst und auch nichts zu deiner Verherrlichung. Nichts kommt von uns. Nichts, gar nichts. Das müssen wir erstmal verstehen. Und dann verstehen wir die Gnade. Es wird uns demütigen und es wird uns vereinen. Wir werden plötzlich nicht mehr so hoch von, ich werde nicht mehr so hoch von mir selbst denken. Das ist gar nicht möglich. Wenn ich wirklich diese Botschaft vom Kreuz mir im Hinterkopf habe, dann kann man nicht hoch von sich selbst denken. Kann man nicht. Man erkennt, wer man eigentlich wäre ohne Gott. Und das müssen wir ständig vor Augen haben. Das haben wir gesehen, als wir über das kreuzzentrierte Leben gesprochen haben. Die Botschaft ist töricht. Das war das Erste, was Paulus sagt, der Inhalt. Die Ungläubigen dieser Welt können diese Botschaft nicht riechen. Sie können nichts damit anfangen. Es ist Moria, Unsinn, Blödsinn, Schwachsinn in ihren Augen. Es ist anstößig, es ist intellektuell nicht beflügelnd. Weil der Mensch kommt dabei ganz schlecht raus, bei dieser Botschaft. Es ist zu primitiv, es ist einfach nur zu dumm. Ungläubige verachten es, wir haben es gesehen, es ist Narrheit in ihren Augen. Aber Gläubige lieben es. Die Einfachheit, die Schlichtheit. Wir brauchen keine weiteren Modifikationen. Wir brauchen nur das, diese einfache Wahrheit für unser Leben. Das haben wir ausführlich betrachtet. Aber wir werden nicht nur durch das Evangelium gerettet, sondern wir leben eben auch davon. Es ist eben eine Gotteskraft, eine befähigende Kraft, sagt Paulus hier in Vers 18. Da heißt es denen, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Haben wir das angeschaut. Wenn du ein wahres Kind Gottes bist, dann liebst du diese einfache Wahrheit. Dann brauchst du gar nichts anderes. Dann suchst du nicht nach irgendeinem anderen Kick, nach irgendeiner anderen Emotion oder Erfahrung oder was immer wir. Wir lieben diese einfache, simple Wahrheit und wir leben davon. Aber die Ungläubigen, wie gesagt, in ihren Augen ist das alles unverständlich. Aber jetzt geht es darin, jetzt geht Paulus weiter. Er führt den Gedanken weiter und zeigt uns auf, dass es nicht nur so ist, dass der Inhalt allein der Botschaft, sondern auch die Art der Präsentation anstößig ist. Das ist diese zweite Torheit, die uns vereint als Christen, die Torheit der Methode. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt, in Vers 20. Und ich lese absichtlich auch noch Vers 18 und 19, damit wir einfach den Zusammenhang haben. Verse 18 bis 25 lese ich. Aber unser Predigttext ist dann nur Vers 20 bis 25. Hier heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen bis hier. Und wie gesagt, es geht nun darum, wie die Botschaft präsentiert wird, wie sie an den Mann gebracht wird sozusagen oder an die Frau. Wir präsentieren einfach die Wahrheit. Das ist der Punkt. Wir präsentieren einfach die Wahrheit. Ohne Umschweife, ohne großes Tamtam. Wir erinnern uns, die Sophisten, das waren diese Philosophen der Zeit in Korinth oder auch in der griechischen Kultur, die legten sehr viel Wert darauf, wie etwas präsentiert wurde. Nicht so sehr, was der Inhalt war. Auf Deutsch gesagt, du konntest eigentlich jeden Quatsch erzählen, wenn du es nur richtig formulieren konntest. Dass es sich so super schlau anhört. Manchmal habe ich das bei gewissen Ärzten den Eindruck, die reden dann irgendwie von irgendwelchen lateinischen Riesenfloskeln und dann ist es irgendwie Bauchweh oder sowas. Warum kann man das nicht leicht Bauchschmerzen nennen? Ja, für mich jetzt als Laien. Ja, ist das so. Und so ähnlich müssen wir das forschen. Die haben das so aufgebläht, ja, so Ausdrücke benutzt, möglichst viele Worte gemacht. Um nichts. Und deshalb war für sie nicht nur der Inhalt des Evangeliums völliger Unsinn, sondern auch das Auftreten und das Gehabe dieser Christen. Die kommen einfach und erzählen uns etwas. Die verkündigen das einfach. Die präsentieren einfach diese Botschaft und das war's. Da kommt kein Ausschmücken, das ist irgendwie nicht elegant, das ist simpel, das ist plump. Und Paulus will nun endlich deutlich machen, dass es aber keinen Sinn hat, sich der Welt deshalb anpassen zu wollen. Um das Evangelium als eine Philosophie verkaufen zu wollen. Gott rettet die Welt nicht durch Philosophie oder andere spektakulären, komplexen Errungenschaften von Menschen. Er rettet die Welt nicht durch menschliche Weisheit, sondern nur durch die simple Verkündigung der simplen Botschaft des Kreuzes. Aber warum wird denn diese Botschaft als solche Torheit empfunden? Oder auch die Art, wie sie präsentiert wird? Warum ist das denn so? Nun, wir müssen verstehen, dass Ungläubige oder die ungläubige Welt einen großen Mangel hat. Es fehlt etwas, was ganz Entscheidendes. Den Ungläubigen fehlt etwas Entscheidendes, so dass sie diese Botschaft nicht verstehen können. Wir reden hier von der Fähigkeit, können. Die Erkenntnis der Wahrheit wird nämlich durch den Geist Gottes geschenkt. Haben wir schon einige Male gehört. Sie wird nicht durch Weisheit und kluges Nachforschen herausgefunden. Wir sind darauf angewiesen, wir Menschen, dass uns diese Botschaft gesagt wird, verkündigt wird, gegeben wird, geoffenbart wird. Es kommt also von außerhalb von mir, nicht von innen hier, durch mein Nachdenken. Ich komme nicht selber drauf. Es muss verkündigt werden, geoffenbart werden, bekannt gemacht. Der Mensch in seinem gefallenen Zustand als Sünder ist darauf angewiesen, dass er eine Offenbarung von Gott bekommt. Er kann die Wahrheit nicht von sich selbst und auch nicht in sich selbst finden. Der Heilige Geist muss ihm die Erleuchtung schenken. Er, der Geist, muss das Herz des Menschen empfänglich machen für diese Botschaft. Und wir werden noch zu dieser Stelle kommen, in Kapitel 2. Ihr dürft es mal aufschlagen, in Vers 14. Ihr kennt diese, viele von euch kennen diese Stelle. Da heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen. Hier, er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder geistlich verstanden werden muss. Das fehlt damit. Das ist ein großer Mangel. Der Mensch kann in seinem gefallenen, sündigen Zustand Gott nicht erkennen und deshalb braucht er eine Offenbarung. Und das Interessante dabei ist, dass Gott sich dabei auch noch für eine bestimmte Methode entschieden hat, nämlich die Verkündigung. Ganz interessant. Und wir wissen, und ihr habt alle die Predigten auch, oder viele von euch haben die Predigten von Peter gehört, dass Gott sich auch in anderen Formen geoffenbart hat und weiterhin auch offenbart. Zunächst mal gibt es die allgemeine Offenbarung. Wir haben davon gehört, in der Schöpfung. Wir sehen Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft an seinen Werken in der Schöpfung. Das sagt uns Psalm 19. Oder auch unser Gewissen, heißt es in Römer 2, ist eine weitere Form, wie Gott sich den Menschen offenbart. Aber obwohl diese Offenbarung klar und deutlich ist und sie reicht aus, dass ein Mensch verurteilt werden kann, das heißt, dass er schuldig ist vor Gott, dass er keine Entschuldigung hat, wie Römer Kapitel 1 und 2 ja deutlich machen, reicht diese Offenbarung nicht aus, um ihn zu retten. Die allgemeine Offenbarung, allein das, was ihr da draußen in der Schöpfung seht oder durch euer eigenes Gewissen erkennen könnt, als Ungläubige reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Und deshalb braucht es eine spezifische oder eine spezielle Offenbarung. Die Information, die Gott in dieser Offenbarung gibt, hätten wir nie verstanden, wenn sie uns nicht gegeben worden wären. Ich möchte euch das mal kurz demonstrieren. Lasst uns mal Hebräer Kapitel 1 aufschlagen. Hebräer Kapitel 1 und da Vers 1. Hier wird uns das nämlich ein bisschen deutlich gemacht. Hier heißt es, Hebräer 1, 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Zunächst hat sich Gott also auf vielerlei Weise geoffenbart. Durch die Propheten, wir haben gehört, auch in Dieters Predigten, durch sogenannte Theophanien, das sind Erscheinungen Gottes im Alten Testament, Träume, Visionen. Und Gott ließ auch niederschreiben, das haben wir auch gesehen. 1. Korinther 10, 11, Römer 15, 4 sagt uns deutlich, was in Vorzeiten geschrieben wurde, wurde zu unserer Belehrung aufgeschrieben. Ein Buch ist die beste Art und Weise, Genauigkeit zu bewahren und Beständigkeit sicherzustellen, die Botschaft sozusagen durch die Jahrhunderte zu transportieren. Und so wurde für uns auch die Botschaft vom Kreuz geoffenbart in der Geschichte. Aber jetzt lasst uns hier nochmal in Hebräer 1 weiterlesen. Hier heißt es, nachdem sich Gott so also offenbart hat, heißt es in Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen, durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Nun, im Griechischen steht hier kein Artikel vor Sohn. Also eigentlich heißt es hier Gott hat sich geoffenbart und hat zu uns geredet in so einer Art und Weise. Das ist eine qualitative Aussage hier. In der Qualität des Sohnes. Deshalb wird es manche deutschen Übersetzungen sagen eben hier durch den Sohn. Aber es ist einfach nur der Kanal gewesen, sondern in dieser Art und Weise, das ist die höchste Form der Offenbarung. Es übersteigt die Qualität aller anderen Offenbarungen, die davor waren. Das ist ein qualitativer Ausdruck. Also die Propheten, die Visionen, die Träume, all diese Dinge, die Gott gegeben hat, das wird übertroffen von dem, was Gott hier tut. Er kommt selbst als Mensch auf die Erde. Das ist die höchstmögliche Offenbarung, die klarste Offenbarung, die es gibt. Und deshalb, als Jesus kam, gab es auch die intensivste Zeit voller Zeichen und Wunder und Offenbarungen zur neutestamentlichen Zeit. Und Johannes schreibt deutlich in Johannes 21, 25, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Stellt euch das mal vor. Da ist noch viel mehr passiert. Da gäbe es noch viel mehr zu schreiben über Jesus, was er alles getan hat. Aber dann schreibt Johannes weiter, die Dinge, die er niedergeschrieben hat, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Also diese Dinge wurden uns geoffenbart, gepredigt, verkündigt mittels dieses Buches, des Johannesevangeliums. Also schriftliche Offenbarungen wurden wieder verfasst, von Gott eingehaucht, vom Geist getrieben. Weiß Dieter, geht da im Moment sehr systematisch und genau durch, deshalb streife ich diese Thematik nur, ihr habt das schon ganz ausführlich von ihm gehört, so dass am Ende des Neuen Testamentes nur noch eine Sache bleibt, diese Schriften weiterzugeben, weiterzureichen, zu verkündigen. Das Evangelium von Jesus Christus, das jetzt offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Römer 16, Vers 25 und 26. Das ist also die Art und Weise, wie Gott sich uns heute offenbart. Sein gesamter Ratschluss ist nun abgeschlossen. Hier ist er. Alles, was er uns geben wollte. Es ist nicht alles, was es zu wissen gibt über Gott, aber es ist alles, was wir wissen, zu wissen brauchen, was wir nötig haben. Ein gesamter Ratschluss ist da und wird nun weitergereicht. Und nun müsst ihr euch das mal vorstellen. Nun kommt Paulus in diese Welt von sophistischen Philosophen, die sich damit brüsten wollen, was sie herausgefunden haben über Gott und über das Leben und was sie doch alles verstehen, die ihre Weisheit weitergeben wollen. So hoch und so komplex, wie ihre eigenen gebildeten Leute sind. Dann kommt jemand und präsentiert einfach diese Botschaft eines gekreuzigten Zimmermannes und behauptet, das und das allein ist eure Errettung. Und alles andere könnt ihr vergessen. Ich meine, die Leute, die haben gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was ich da höre. Wie bitte, das soll alles sein? Genau, so einfach ist das. Das ist alles. Und das, meine Lieben, das stört die Gelehrten heute noch. Hat sich nichts geändert. Das stört die Gelehrten genauso heute wie damals. Aber auch alle anderen Ungläubigen. Jeder, der geistlich tot ist zu seinen Übertretungen und Sünden, stört diese simple Botschaft. Und das, weil sie einen riesigen Mangel an Erkenntnis haben, an Perspektiven und Orientierung. Sie können es nicht erkennen. Der Ungläubige, der total verdorben ist in seiner Sünde, der blind ist, der nichts verstehen kann, er ist beeinflusst. Das heißt nicht, dass er alle Sünden begeht, die man möglicherweise begehen könnte, aber er ist beeinflusst. Sein Verstand, seine Gefühle, sein Willen, sein Planen, alles ist beeinflusst von der Sünde und beeinträchtigt. Es funktioniert nicht richtig. Auch unser Denken funktioniert nicht richtig, weil es von der Sünde beeinträchtigt ist. Und ein Ungläubiger ist deshalb wie ein Mann, der von Kopf bis Fuß aus Wasser besteht, der sich in einem riesigen, unendlichen Ozean von Wasser befindet und versucht, aus diesem Ozean selber herauszukommen mit einer Leiter, die ebenfalls nur aus Wasser besteht. Es ist rein unmöglich, ohne äußere Einwirkung. Unmöglich. Genauso haben die Ungläubigen einen Mangel. Egal wie weise, egal wie intelligent, egal wie gebildet, und ich habe das schon ein paar Mal betont, ich will damit nicht sagen, dass unsere Doktoren und Professoren dumm sind, überhaupt nicht. Das sind sehr gescheite und schlaue Leute, die sind viel intelligenter als ich, aber das hat nichts damit zu tun. Egal wie gebildet, egal wie intelligent, wenn sie diesen Mangel, wenn sie diese Erkenntnis nicht haben, nichts anderes wissen. Weil das Evangelium lässt sich nicht herausfinden. Es lässt sich nicht herausforschen. Es lässt sich nur hören und verkündigen. Und deshalb finden wir in diesem Text heute drei Mängel der Ungläubigen, die unsere Verkündigung töricht macht in ihren Ohren. Das sind drei Mängel der Ungläubigen, die unsere Verkündigung in ihren Ohren töricht macht. Da ist ein Mangel an Erkenntnis, da ist ein Mangel an Orientierung und da ist auch ein Mangel an Perspektive. Lass uns den ersten anschauen, das ist der Mangel an Erkenntnis. Vers 20, lest es nochmal, hier heißt es, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und Paulus knüpft hier an das Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 29, 12 an, das wir in Vers 19 angetroffen haben, wo Gott aufzeigte, dass Israel nicht durch politische Manöver und eigene Weisheit und eigene Kraft sich befreien konnte. Wir können uns erinnern, sie wollten dann die Ägypter zu Hilfe holen, das klappte dann nicht und Gott hat dann die Assyrer einfach so geschlagen, 185.000 Mann einfach so auf einen Schlag. Die Lösung war Gottes Kraft, nicht ihre eigene Schlauheit. Und in Anlehnung an diese Stelle von Paulus noch mit einer anderen Stelle und bringt die Sache nun in die Zeit der Korinther. In Jesaja 19, Vers 12 fragt nämlich Gott sarkastisch durch den Propheten, wo sind denn deine Weisen? Und dass diese Frage stellte den Ägyptern. Gott kündigt nämlich ein Gericht über Ägypten an und die Weisen Ägyptens sind nutzlos. Die können dieses Gericht nicht voraussehen. Die können auch keine Hilfe bieten. Ihr Rat und ihre Weisheit nützt dem Pharao nichts. Denn Gott hat beschlossen, dieses Gericht über sie zu bringen. Das ist Jesaja 19, Vers 12. Das ist der Kontext. An dieser Stelle lehnt sich Paulus sozusagen jetzt an und bringt das in die griechische Welt und wendet das jetzt auf die Weisen der Zeit der Korinther an. Sagt ihr, ihr habt auch eure Weisen hier, eure Philosophen, eure Ratgeber. Die Schriftgelehrten hier könnten jüdische Schriftgelehrte sein, aber Paulus bezieht das hier ja auf die römisch- oder griechisch-römische Kultur. Und da waren die Schriftgelehrten, die Grammateus, das waren staatliche Sekretäre, Beamte, also auch hoch angesehene Leute, hoch wohlgebildete Leute. Und der Wortgewaltige, den wir auch finden, ist wörtlich der Debattierer der Zeit. Das ist ein sehr griechischer Ausdruck, es ist ein geschickter Redner, ein Philosophe. Paulus benutzt diese Ausdrücke hier als Kategorien. Ihr könnt das nicht so gut sehen. In Vers 20 heißt es, wo ist der Weise? Da ist wieder ein Artikel, aber eigentlich heißt es nur, wo ist Weise? Wo ist Schriftgelehrter? Das ist ohne Artikel. Im Griechischen kann man das machen, im Deutsch hört sich das ein bisschen komisch an, ich weiß. Aber im Griechischen ist es immer eine Qualität. Es ist vielfach, wenn kein Artikel steht, ist es eine Kategorie, eine Klasse. Diese Leute haben alle etwas gemeinsam. Die Weisen oder eben diese Schriftgelehrten, die Wortgewaltigen, sie waren die professionellen Experten der Zeit. Bei ihnen sucht man die Weisheit, den Rat. Sie suchen die Wahrheit durch die Linse menschlicher Weisheit zu finden und brüsten sich dann mit ihrem Status. Ich bin ein Sekretär so und so und habe einen Doktortitel, bla bla bla. Ja? Das sich von Errungenschaften und Erkenntnissen ableitet. Ich habe die und die und die Erkenntnis, die und das Fachwissen und deshalb bin ich derjenige, bei dem man Rat sucht. Die Gelehrten, die Doktoren, Professoren der damaligen Zeit. Und das sieht man in der allgemeinen Aussage des Paulus gleich danach. Er sagt hier, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Nun, wo sind denn nun all diese schlauen Leute, sagt er im Prinzip. Was wissen die denn eigentlich? Im Sinne von, was haben diese Leute beigetragen zur wahren Erkenntnis Gottes? Haben diese Leute wirklich von sich selbst durch ihre eigene Weisheit herausgefunden, wie man errettet wird, wie man mit Gott versöhnt wird? Waren das diese Leute, die das selber herausgefunden haben? Die Antwort ist natürlich nein. Ein klares Nein. Sie haben nichts beigetragen. Warum? Weil sie erkennen nicht. Und es war sogar Gottes Plan, dass es so ist. Hier heißt es weiter, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Nun, die Elberfelder 2003 macht hier die Satzstellung, gibt es ein bisschen besser wieder. Und das heißt hier eigentlich, denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Also es geht hier darum, dass es in der Weisheit Gottes, in seinem Plan schon so festgelegt war, dass die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkennen kann. Das ist die Bedeutung hier. Es wird ein bisschen vertauscht hier im Deutschen, der Schlachter 2000. Der Elberfelder ist ein bisschen besser wiedergegeben. Die Welt kann durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkennen. Und das war in Gottes Weisheit schon lange so festgelegt, in seinem Plan. Und der Grund liegt auf der Hand, warum das so ist. Ein Gott, der durch menschliche Weisheit gefunden und entdeckt werden könnte, wäre nur ein Produkt des gefallenen Verstandes des Menschen. Er wäre nur eine Vorstellung von uns. Ein menschlicher Gott, ein schwacher Gott, ein Gott nach unseren Wunschvorstellungen. Aber Gott lässt sich, wie gesagt, nicht durch menschliche Weisheit erkennen. Und deshalb gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und hier wird sicherlich auch Bezug genommen auf den Inhalt, die Botschaft des Kreuzes, die wir schon in Vers 18 gesehen haben, aber diese wird auch als Torheit wahrgenommen. Aber hier geht es ganz bestimmt auch um die Methode, wie das Ganze präsentiert wird. Paulus benutzt hier nicht mehr das Wort vom Kreuz, das Wort Logos, was einfach ein Event ist, eine Vorstellung, auch natürlich auch eine Verkündigung, eine Botschaft, sondern er benutzt dieses Wort Kerugma, eine öffentliche Proklamation. Nun, wir müssen verstehen, der Kerux, das war ein Bote, ein Verkündiger, wie ein Bote, der von einem König gesandt wurde, um etwas laut zu verkündigen, damit es jeder hörte. Und das verwandte Verb, Kerusso, was auch in diesem Text dann nochmal vorkommt, wird im Neuen Testament austauschbar mit ähnlichen anderen Verben verwendet, die immer wieder den Ausdruck verkündigen oder predigen zum Ausdruck bringen. Anangelo, öffentlich bekannt geben. Marturo, bezeugen, weil wir das Wort Märtyrer davon haben. Evangelizo, eine gute Nachricht bringen. Da wird es austauschbar verwendet. Es beschränkt sich aber nicht nur auf eine sorgfältig vorbereitete Predigt, sondern es ist einfach die Verkündigung eines Ereignisses, die Ankündigung einer bestimmten Sache. Das ist verborgen, diesem Wort Kerugma oder eben der Kerux, der Bote oder auch Kerusso, das Verb verkündigen. Es ist eine öffentliche Bekanntgabe. Das Substantiv, Kerugma, hier in 1. Korinther 1,20 ist ähnlich wie das Verb. Es geht also um einen Akt der Verkündigung. Dieses Konzept wird uns zum Beispiel in Titus 1 sehr gut dargestellt. Ich lese euch das einfach mal vor, ihr könnt da hingehen, Titus Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Das zeigt einfach dieses Konzept von Kerugma, von dieser Verkündigung auf. Paulus beginnt diesen Brief und sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Paulus sagt, dass dieser Glaube, und das ist der Lehrkörper hier, der Glaube, bestimmter Artikel, das ist die Lehre, alles, was es über Jesus Christus zu wissen gibt, was wir verstehen müssen, dass das verheißen wurde und nun durch die Verkündigung bekannt gemacht, also öffentlich geoffenbart wird, manifestiert wird, hier ist das Wort. Das ist also die Art und Weise, wie Gott sich entschieden hat, seine Botschaft zu kommunizieren. Seine Methode und keine andere. Das sehen wir deutlich, wenn wir einmal Jesus und die Apostel etwas beobachten. Gott hat sie sicherlich durch Zeichen und Wunder bestätigt. Er gab ihnen Visionen und Offenbarungen, aber sie waren in erster Linie Prediger. Jesus war ein Prediger, die Apostel waren Prediger und die ihnen nachfolgten waren ebenfalls, sollten predigen. Matthäus 4,17 heißt es, von da an begann Jesus, was? Zu verkündigen, Kerusso, und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In Lukas 4,43 sagt Jesus, ich muss auch noch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes, was? Verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Dazu bin ich gekommen, um zu verkündigen, sagt Jesus. Dann sandte er die Apostel aus und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Markus 3,14. Später sandte er 70 Jünger auch, um in erster Linie was zu verkündigen. Das sehen wir in Lukas 10. Und danach die Apostel, heißt es in Apostelgeschichte 5, sie hörten nicht auf, das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Apostelgeschichte 5, 42. Und schließlich schreibt Paulus dem Timotheus, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren, es anderen zu verkündigen. Und so ist die Kette unendlich. Es wird immer weitergegeben, von Generation zu Generation. Und demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, Römer 10, Vers 17. Ohne Umschweife, ohne Schmuck, ohne Theater, Drama, wird es einfach verkündigt. Absolut inakzeptabel für die damalige philosophische Welt und absolut inakzeptabel für die heutige, gebildete, moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Aber Gott gefällt es. Gott gefällt es, durch die simple Verkündigung dieser einfachen und anstößigen Botschaft zu retten. Und zwar diejenigen, die glauben. Ist das nicht wunderbar? Hätte es auch anders machen können. Hätte auch einen Film produzieren können. Keine Ahnung, ein Spektakel, irgendwas. Heute natürlich, nicht vor 2000 Jahren. Was können wir nun tun? Was ist nun unsere Aufgabe? Nun, unsere Aufgabe ist genau dasselbe. Wir treten in die Fußstapfen dieser Menschen und verkündigen. Und ihr müsst das Wort verkündigen natürlich nicht einfach nur so verstehen, dass wir auf der Kanzel stehen und verkündigen, sondern wir verkündigen überall. Am Arbeitsplatz, egal wo ihr seid überall Verkündiger. Ihr müsst das Evangelium in Worte fassen. Ihr müsst es weitergeben. Ihr kennt den Spruch, predige das Evangelium, wenn nötig, brauche Worte. Das ist Unsinn. Du kannst das Evangelium nicht verkündigen ohne Worte. Das geht nicht. Geht nicht. Ihr müsst Worte benutzen. Ihr müsst es verkündigen. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich entschieden hat, zu offenbaren. Wir geben nicht unsere eigene Philosophie weiter, wir sind eben ich bin ein Kerux, ein Bote, der von einem König gesandt wird, um eine Botschaft zu überbringen. Das ist meine Aufgabe. Und diese Botschaft muss eins zu eins, genauso wie sie mir aufgetragen wurde, überbracht werden. Und darin, meine Lieben, darin liegt die Kraft. Weil dann bauen wir wiederum nicht auf unsere eigene Weisheit, sondern nur allein auf Gottes Gnade, auf seine Kraft, die wirken soll. Nun ist es aber so, dass die Ungläubigen nicht nur einen Mangel an Erkenntnis haben, das haben wir jetzt gesehen, sondern sie haben auch einen Mangel an Orientierung. In Vers 22 bis 23 fährt Paulus fort. Er sagt, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Oder besser hier, das ist eine Textvariante, den Nationen eine Torheit, ist der bessere Text. Und Paulus weitet das einfach aus von den Griechen auf die Nationen, auf die Heiden allgemein. Die Ungläubigen dieser Welt haben nicht nur einen Mangel an Erkenntnis, sie suchen auch das Falsche. Sie halten nach dem Falschen Ausschau. Sie erwarten das Falsche. Und deshalb können sie es nicht glauben. Ihr wisst, wie das ist. Wenn ihr nach dem Falschen Ausschau haltet, dann werdet ihr bestimmt das Richtige nicht finden, das, was ihr vielleicht suchen solltet. Oder wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das mal passiert ist, beim Essen oder beim Trinken, ihr habt zum Beispiel einen roten Saft vor euch und ihr erwartet, das ist jetzt irgendwie so ein leckerer Multisaft, ja, so ein süßer. Und dann trinkt ihr das Ding, dann ist es Tomatensaft. Im ersten Moment, obwohl ich Tomatensaft auch mag, aber das ist so, man erwartet etwas anderes. Und genauso sind die Leute, die Ungläubigen, sie erwarten etwas anderes. Sie haben einen Mangel an Orientierung, sie suchen am falschen Ort. Beide Gruppen, die angesprochen werden, Juden und Griechen oder eben Nationen, verlangen nämlich einen Beweis für göttliche Wahrheit nach ihrer eigenen Vorstellung. Gott muss das tun, was sie denken, was Gott tun soll. Gott muss sich erstmal beweisen, und zwar so, wie ich mir das vorstelle, bitte. Ja? Das ist mir eine Bestellung aufgeben. Gott muss sich erstmal bei mir beweisen. Ich will eben, ich erwarte meinen Multisaft, nicht diesen Tomatensaft hier. Sie erwarten, dass Gott sich ihren Prüfkriterien unterwirft. Juden verlangen Zeichen. Semeion, ein Zeichen der Bestätigung. Das ist oft im Alten Testament, dass Gott einen Propheten durch Zeichen bestätigte, zum Beispiel Elia. Und Jesus gab ihnen eigentlich viele Zeichen, aber nicht die Zeichen, die sie wollten. Die Zeichen bezeugten ja seine Echtheit. In Johannes 5,36 sagt Jesus das. Und doch, sie nahmen das immer wieder als Ausrede, weil Jesus nicht das tat, was sie sich vorstellten. Er war nicht der politische Revolutionäre, der die Römer endlich fertig machen würde. Er tat nicht die Zeichen, die sie wollten. Beweise doch jetzt endlich deine Macht. Steig endlich auf deinen Thron. Matthäus 12,38-39 heißt es, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Und Jesus sagt, nur ein böses und ehebrecheres Geschlecht begehrt ein Zeichen. Jesus ist aber kein Flaschengeist. Er ist kein Zirkusclown, der einfach ein Kunststück aufführt auf Befehl. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, sagt Jesus in Johannes 4,48. Was waren die Juden? Die Griechen oder eben die Nationen, Paulus weitet diesen Gedanken hier, die gesamte Menschheit aus, sie verlangen Weisheit, Sophia. Etwas, worüber sie studieren und brüten können. Etwas intellektuell Herausforderndes, Beflügelndes, intellektueller Beleg, Beweise. Etwas, das man selber herausfinden kann, mit menschlicher Logik nachvollziehen kann. Jede menschliche Religion versucht letztlich, Gott selber zu finden. Ist das nicht interessant? Jede menschliche Religion versucht durch ihre eigene Werke, durch ihre eigene Meditation, durch ihre eigene Kraft, Gott zu gefallen und Gott zu finden, entweder in ihr selbst oder durch die Vereinigung mit der kosmischen Energie oder wie auch immer. Aber man versucht es durch eigene Kraft. Jede menschliche Religion. Außer natürlich das Evangelium, was eben deshalb keine Religion, in dem Sinne Rückverbindung zu Gott ist. Eine Rückverbindung durch eigene Kraft des Menschen. Nun eben die menschlichen, die Griechen verlangen Weisheit und die Juden dachten, sie kennen Gott sowieso schon so gut, dass sie nicht noch weitere Offenbarungen brauchen. Sie wollen einfach Zeichen sehen und Bestätigung. Wenn du wirklich der Messias bist, dann mach das und das und das. Die Griechen wollten, die glaubten an die universale Vernunft und mussten natürlich nach ihren Vorstellungen gehen. Nun ist das heute nicht immer noch genauso. Warum sagen die Leute, sie können nicht glauben? Was sind, wenn ihr im Gespräch seid mit Menschen, wenn ihr das Evangelium fragt, was sind die Gründe, warum sie sagen, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken würde? Nun, das kann sein, dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber das Problem ist, dass das keinen interessiert. Das ist nämlich die Wahrheit. Das ist so, es geschieht so. Gott unterwirft sich nicht deinen Vorstellungen. Wenn es Gott tatsächlich gibt, warum zeigt er sich denn nicht mir hier und jetzt? Wenn er hier auftaucht und ein Wunder tun würde, wenn dieser Tisch jetzt sich hier hochschweben würde und dann einmal eine Drehung machen und wieder runter, dann würde ich an Gott glauben. Das ist völliger Blödsinn. Dann würden sie irgendeine andere Ausrede finden, was da irgendein Magnetfeld war, da hinten in der Ecke oder irgendwas, irgendeine Erklärung, um nicht an Gott glauben zu müssen. Aber Gott muss sich meinen Beweiskriterien unterwerfen, so wie ich das will. Ich gebe Gott genau 4 Minuten, mich mit einem Blitz totzuschlagen, ansonsten gibt es ihn nicht. Hab ich auch schon gehört. Warum sollte Gott jetzt ausgerechnet auf dich hören, du Atheist? Warum? Warum sollte deiner Stimme gehorchen? Aber genau so ist es heute. Die wollen das Zeichen, diese Vorstellung, Gott muss meinen Vorstellungen entsprechen. Aber das wird er nicht tun. Weil Gott hat sich schon lange bewiesen. Er war hier. Hier auf Erden. Er hat hier seine Fußspuren hinterlassen. Ich habe das neulich gesagt am Silvesterabend. Warum haben wir das Jahr 2015 jetzt? Ja, warum wohl? Weil Gott seinen Fußabdruck hier hinterlassen hat auf diesem Planeten. Weil er hier war. Der Grund, warum wir die Jahre zählen. Ich weiß, die Zeitrechnung stimmt nicht ganz. Aber trotzdem, das ist überhaupt der Grund, warum wir das machen. Er hat sich schon lange bewiesen, er war hier, er hat sich bezeugt von Hunderten von zuverlässigen Zeugen. Wir haben das bestbezeugte historische Dokument in unseren Händen, das es gibt. nämlich das Neue Testament. Es gibt kein anderes antikes Dokument, was so gut belegt ist wie das Neue Testament. Es gibt nicht so viele Manuskripte, es gibt über 5000, die man gefunden hat vom Neuen Testament. Von keinem anderen Werk, von Homer oder von irgendwelchen anderen, findet man so viele antike Belege. Keinem von denen. Es gibt genügend Beweise. Also was wollen wir denn noch? Nun, Paulus sagt, dass die Ungläubigen keine Orientierung haben. Und das ist eine bewusste Desorientierung. Denn sie wollen den wahren Gott nicht erkennen. Sie verlangen Zeichen und Wunder, intellektuelle Weisheit nach ihren Vorstellungen. Aber das ist, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, sagt Johannes 3,19. Das ist der wahre Grund. Sie wollen keinen Gott über sich, der sich selbst definiert und sagt, was er will. Sondern ich will einen Gott, der macht, was ich will. Und deshalb machen wir keine Riesenshow, wir diskutieren nicht, wir argumentieren nicht. Das ist kein Dialog, das ist kein Verhandeln, das ist nur ein Verkündigen, ein Präsentieren einer Botschaft, die schon lange bewiesen ist, die man nicht mehr beweisen muss. Das ist eigentlich unnötig. Der Grund, warum diese Leute desorientiert sind, sie suchen etwas anderes, weil sie etwas anderes wollen. Paulus fährt fort in Vers 23 in Kapitel 1 hier in unserem Text und er sagt, deshalb verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Für die Juden ein Ärgernis, ein Skandalon, ein Skandal, eine absolut empörende Sache. Ein Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, also in der Septuaginta, oft als Ausdruck für eine Falle, eigentlich ein Stock, eine Stolperfalle benutzt wird. Die Juden stolpern sozusagen in gewisser Hinsicht über diese Idee eines gekreuzigten Messias. Denn in ihrer Vorstellung ist jeder, der am Holz hängt, verflucht, gemäß 5. Mose 21, 23. Es kann nicht sein, dass ein solcher Mensch der Erlöser sein soll. Die Juden erwarten einen politischen Messias, einen Herrscher, der die Römer endlich fertig macht und auslöschen würde. Mach sie fertig, steig auf deinen Thron, lass Feuer vom Himmel herabkommen, so wie Jakobus und Johannes in Lukas 9, 54. Lass Feuer vom Himmel kommen und mach sie fertig. Nationen, sie erwarten Weisheit, Komplexität, etwas Anmutiges, ein edler Herr, das erwarten die Nationen, die Griechen. Messias hat mit Herrschaft zu tun, Weltmacht, mit Triumph, aber doch nicht mit dem peinlichen Tod eines Kriminellen am Kreuz. Das ist ja total widerspricht jeglicher Vernunft. Und deshalb ist es einfach nur Torheit. Christus, der Gekreuzigte, ein Widerspruch in sich, wie gebratenes Eis oder schwarzer Schnee. Ja, ist einfach ein Widerspruch in sich. Für die Griechen und für die Juden und für die heutige Gesellschaft genauso. Für viele Menschen heute ist die Geschichte mit dem blutigen Tod am Kreuz von Sünde, Tod und ewige Hölle und ewigem Himmel einfach absolut Unsinn. Schwachsinn. Man kann das nicht ernsthaft glauben in unserer aufgeklärten Zeit, heißt es. Weil die Menschen unter anderem durch ihre Sünde keine Orientierung haben. Sie wollen gar nicht am richtigen Ort suchen. Weil die Beweise wären da. Welt um sie herum, Schöpfung, Wissen, all diese Dinge, plus die Offenbarung in der Schrift. Ist alles da. Und deshalb scheut euch nicht, ihnen einfach Christus und ihn als gekreuzigt zu verkünden. Einfach, klar, simpel und deutlich. Verkündigt es einfach. Ohne Angst. Weil das Resultat ist in Gottes Händen. Er schenkt dir Kenntnis. Wir haben die Aufgabe, klar und deutlich zu sein. Gott wird diejenigen, die er zum Heil bestimmt hat, durch diese Verkündigung zu sich ziehen. Die Ungläubigen empfinden es also, unsere Verkündigung als Torheit, weil sie einerseits keine Erkenntnis haben, sie haben einen Mangel an Erkenntnis, Mangel an Orientierung und jetzt kommt noch der Mangel an Perspektive. Vers 24 bis 25. Die Ungläubigen können das nicht sehen, was wir sehen. Sie können die Welt nicht so sehen wie wir, durch Gottes Augen, durch das Licht seiner Offenbarung. Sie können die Welt sozusagen nicht durch Gottes Augen sehen. Das ist Vers 24 und 25. Hier heißt es, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, also egal aus welchem Hintergrund, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wir sehen hier einmal mehr, es geht hier um den wirksamen Ruf zum Heil. Die Berufung hier, von der er spricht, diejenigen, die berufen sind, das sind diejenigen, die Gott zum Heil beruft, die er zu sich zieht. Egal, ob sie Juden oder Heiden sind. Sie können diese Botschaft glauben. Für sie ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist die Befähigung, wir haben das schon gesehen, Dunamis, die Kraft zum Leben, Gottes Willen zu tun. Und die Erkenntnis, die wahre Weisheit, und hier benutzt Paulus auch das Wort Sophia, zum Leben nach Gottes Willen. Diese Erkenntnis, diese Weisheit, die uns geschenkt wird. Beides wird von Gott geschenkt. Es wird ihn einfach nur verkündigt und präsentiert. Entweder glaubt man es oder nicht. So kann Paulus nun den ironischen Schluss ziehen in Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das ist natürlich, das, was töricht ist, ist in den Augen der Welt. Das ist ein bisschen, das ist sehr sarkastisch hier. Das ist sehr deutlich hier. Das Törichte Gottes, ja, das, was die Welt als töricht sieht, ist weiser als die Menschen. Als ihre Weisheit. Weil ihre Weisen und ihre Schriftgelehrten haben das nicht selber herausgefunden. Die haben das nicht erkannt. Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Es ist wahre Weisheit. Es ist die wahre Kraft zum Leben. Das, was in den Augen der Welt als schwach erscheint, ist die Lösung. Es ist die wahre Kraft. Wie gesagt, den Ungläubigen fehlt es hier an der richtigen Perspektive. Sie können das nicht sehen, haben es gesehen. Sie können die Sache nicht aus Gottes Sicht sehen. Sie brauchen dafür eine Offenbarung, eine Verkündigung. Die einfache Verkündigung des Kreuzes. Wenn sie dann durch den Geist wiedergeboren sind oder werden, können sie es auch. Der Ungläubige ist wie ein Mensch, der sein Leben lang in einer Höhle zugebracht hat und keine Ahnung hat, wie es draußen aussieht. Und der geht jetzt zu diesem Menschen hin und erzählt ihm von Bäumen und Seen und Landschaften und er denkt, kann damit nichts machen. Bis er aus der Höhle kommt und es selber sehen kann, wie es aussieht. Genauso sind wir, wenn wir Ungläubige sind, sind wir wie diese Menschen in der Höhle, wir sind völlig zu, wir sind völlig blind, wir können nichts sehen. Und deshalb können wir auch nicht verstehen, von was diese Christen hier reden, wo wir selber zum Glauben kommen müssen. Das ist ein Wunder, das Gott tut. Und deshalb beten wir auch immer wieder für Ungläubige, dass der Herr sich über sie erbarmt, dass der Herr ihnen ihre Herzen öffnet. Warum beten wir so? Weil wir genau wissen, dass es eben so ist. Aber lasst uns hinausgehen und diesen Menschen diese Perspektive trotzdem geben, auch wenn sie es nicht hören wollen. Auch wenn sie es nicht verstehen können. Wir wissen, dass der Geist Gottes den einen oder den anderen erwählt hat, oder Gott ihn erwählt hat, den Geist Gottes ihn ziehen will. Unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft klar und deutlich zu vermitteln. Weil wer außer uns Christen kann diese Botschaft denn vermitteln? Es kann keiner. Keine andere Organisation auf dieser Welt kann diesen Job für uns erledigen. Keine Hilfswerke, niemand anderes tut, was wir tun. Wir haben den Schlüssel zum ewigen Leben. Hier, diese Botschaft, das müssen wir verkündigen, das ist unsere Aufgabe. Aber das kann kein anderer tun für uns, weil sie es alle nicht glauben. Keine andere Organisation, wenn ich es mal so nennen darf. Wer außer uns soll in die Welt gehen, sodass sie hören und glauben. Gott hat dir dieses Privileg gegeben, ein Botschafter zu sein für ihn. Lasst uns nun etwas draus machen. Lasst uns das eine Motivation sein, dieses Privileg, dieses Verständnis, wie privilegiert wir sind. Weil die Welt hat einen Mangel, einen riesigen Mangel. Nicht nur an Essen und Trinken an vielen Orten in dieser Welt mangelt es an Essen und Trinken, es mangelt an vielen Dingen. Aber der größte Mangel in dieser Welt ist der geistliche Mangel da draußen. Ein Mangel an Erkenntnis, ein Mangel an Orientierung, ein Mangel an Perspektive. Menschen kennen nichts, sie können es nicht verstehen, weil Gott es ihnen nicht gezeigt hat. Unsere Aufgabe ist es, dahin zu gehen, ihnen diese Botschaft zu bringen, damit sie erkennen können. Eine Offenbarung von außen muss es sein. Und wir tun das, selbst wenn sie nicht hören wollen. Nicht so wie der junge Prediger, dem C.S. Lewis zugehört hat, der eigentlich seine Gelegenheit verpasst hat, in dem Moment klar und deutlich das Evangelium zu verkünden. Einen wichtigen Aspekt ausgelassen. Das ist unsere Aufgabe, da müssen wir treu sein. Also diese Aspekte alle präsentieren. Und ich sage euch nicht, geht jetzt raus und schmeißt den Leuten die Wahrheit lieblos um die Ohren. Das will ich damit nicht sagen. Okay? Sondern wir sollen in Liebe die Wahrheit sagen, aber sagt es. Lasst nicht irgendwelche Dinge aus, weil ihr denkt, naja, das könnte vielleicht anstößig sein, das könnte vielleicht jemanden beunruhigen. Weil ich weiß, meine Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu geben. Gottes Aufgabe ist es, den Menschen zu bekehren und ihn zu sich zu ziehen, zu retten. Ganz klar verstehen, was unsere Aufgabe ist. Aber verpasst nicht die Gelegenheit. Verpasst nicht. Ich weiß, wir haben viele Gelegenheiten schon verpasst. Wir machen alle Fehler. Wir dürfen wissen, dass Gott souverän ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott trotzdem wirkt. Wir müssen uns dieser Aufgabe bewusst sein. Wie oft hast du schon eine Gelegenheit verpasst? Wie oft hast du schon geschwiegen, weil du eigentlich wusstest, dass du etwas hättest sagen sollen? Wie oft? Und beim nächsten Mal, es kann sein, dass wir das gemacht haben, lass uns Buße tun darüber und uns beim nächsten Mal überlegen, was gebe ich dann für eine Antwort? Wenn mich wieder mal jemand fragt, ja, aber glaubst du denn auch, dass Moslems in die Hölle kommen? Hey, wenn ihr sowas sagt, wenn ihr darauf die richtige Antwort gebt, das kann Probleme geben heutzutage. Wir können alle in Schwierigkeiten kommen damit. Weißt das? Aber lasst uns dem Herrn vertrauen. Lasst uns dafür beten, dass wir den Mut haben, Christus zu verkündigen und ihn als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis oder den Nationen eine Torheit. Aber denen, die gerettet werden, diejenigen, die Gott erwählt hat zum Heil, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Verkündigt es und lasst Gott seine Arbeit tun. Verpackt, verschönert, verändert es nicht, verkündigt es an. Es ist eigentlich klar, ich weiß, es ist eigentlich deutlich, was wir tun sollen, aber es ist eine Herausforderung für uns. Und deshalb, lasst uns in diesem kommenden Jahr, gerade wenn wir jetzt auch uns Evangelisation einmal mehr auf die Fahne schreiben wollen, als Bibelgemeinde, lasst uns diese Dinge einfach in den Hinterkopf haben, hinter die Ohren schreiben. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu bekehren. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium klar und deutlich zu verkündigen. Und Gott wird seine Arbeit tun. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir sind überwältigt von deiner Weisheit, die einerseits so einfach und klar und deutlich ist, und andererseits doch etwas ist, wo kein Mensch selber drauf gekommen wäre. Kein Mensch hätte sich sowas ausdenken können oder hätte sich sowas ausgedacht, dass du selbst Mensch würdest und hier auf dieser Welt für Sünder, für Verbrecher, für solche, die es nicht verdient haben, sterben würdest. Dass du am dritten Tag auferstehen würdest, den Tod besiegt hast, und nun jeden, der glaubt, errettest. Durch deine Kraft, durch dein Wirken und in deiner Weisheit. Nicht nach unseren Vorstellungen, nicht so, wie wir uns Helden und Erlöser in unserer Gesellschaft vorstellen, sondern so, wie du dich geoffenbart hast. Herr, danke für dieses Privileg und hilf uns, dass das uns motiviert, weiter zu evangelisieren, weiter deine gute Nachricht in die Welt zu tragen, auch wenn sie von vielen nicht gehört werden will. Auch wenn es viele Menschen gibt, die eben so reagieren, dass sie ein Zeichen fordern, dass sie einen Beweis wollen, dass sie sagen, das ist Unsinn, das kann ich nicht glauben. Herr, bitte, hilf uns, motiviert zu sein. Selbst wenn wir in Probleme geraten, selbst wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dass wir dir vertrauen. Und treu dein Wort weitergeben. Herr, wir sind alle schwach und wir brauchen alle deine Hilfe, wir brauchen deine Stärkung und wir beten darum. In Jesu Namen. Amen.